Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Ja, wir hier wieder heute mit total verrückten Geschichten.
Das ist die erste Ausstellung, wo ein Stromausfall komplett fatal wäre für uns. Also ohne Strom läuft hier gar nichts.
Ganz ehrlich, so geht's uns hier im Radio auch immer. Deswegen Daumen drücken. Ganz kurz musste ich heute schon denken, ist denn schon wieder Sommerloch? Denn ein Dauerbrenner-Thema ist wieder da, die deutsche Nationalhymne. Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich für eine neue Nationalhymne ausgesprochen, weil er sagt, ich singe die dritte Strophe unserer Nationalhymne zwar mit, aber mit einem sehr unguten Gefühl. Er könne die Bilder der Nazi-Aufmärsche von 1933 bis 1945 bei diesem Singen der deutschen Nationalhymne einfach nicht ausblenden. Da haben wir gedacht, okay, dieses Themas nehmen wir uns quasi an. Haben wir schon öfter mal diskutiert oder wurde schon öfter mal auf breiter Ebene diskutiert und wir haben drei Musiker gefragt, was sie denn zu dieser Forderung sagen und ob sie sich unter Umständen auch bereit erklären würden, diese neue deutsche Nationalhymne zu komponieren. Christiane Rösinger haben wir gefragt, Ted Geier von den Goldenen Zitronen und Jan Werner von Maus on Mars. Und hier das Ergebnis unserer Telefonate.
Ja, ich habe das mitverfolgt und ich find, dass er recht hat, weil die Alte ja auch nicht... Die ist auch nicht schön und die ist auch zu sehr belastet.
Na klar, machen wir gerne. Den Auftrag nehmen wir an. Ja, Nationalhymne schreiben ist der erste Schritt zur Auflösung der Nationsvorstellung schlechthin. Wir würden natürlich schon tendenziell eine Transnationalhymne schreiben.
Aber jetzt für eine neue wüsste ich jetzt, also auf Anhieb, da müsste ich jetzt schon länger drüber nachdenken.
Ich bin ja Eisler-Fan und ich finde ja ganz toll die DDR-Hymne tatsächlich. Und auch Auferstanden aus Ruinen ist ja auch ein ganz toller Text, muss man schon einfach sagen. Der ist ja sehr, sehr antimilitaristisch und demütig. Damit könnte man es doch dann nochmal versuchen.
Also im Grunde muss es genau andersrum funktionieren als die CDU-Plakate zur EU-Wahl, weil die sind total wirr. Da steht nämlich offene Grenzen nach innen und geschlossene Grenzen nach außen. Das heißt, wenn man einmal reinkommt, kommt man nie wieder raus. Und es muss genau umgekehrt funktionieren. Also wenn man sozusagen, wenn man überhaupt eine Vorstellung hat von drin sein, dann muss die so sein, dass es nur funktioniert, weil es mit was Äußerem verbunden ist. Also das heißt, wenn man drin ist, ist man gleichzeitig auch außen. Und so muss auch die Hymne funktionieren. Also möglichst wenig traditionelle harmonische Vorstellungen vermitteln.
Ich stehe natürlich dem Konstrukt der Nation und den Symbolen wie Flaggen und Hymnen und so auch ein bisschen kritisch gegenüber. Ne? Aber also ja, aber es wird mich interessieren, was Neues draus zu machen. Ja? Es muss ja keine Nationalhymne sein, sondern ein neues Lied, was man bei bestimmten Anlässen singt. Ich würde jetzt kein Lied schreiben wollen, was gesungen wird, wenn man die Militärreihen abschreitet oder so.
Ich würde erst mal behaupten, es soll ja eigentlich keine Nationen geben und dann braucht es auch keine Nationalhymnen. Das würde ich so erst mal vorne wegschieben. Aber wenn wir schon über Nationalhymnen reden, ich bin eh Eisler-Fan und da habe ich auch recherchiert dazu. Und es ist ja auch so, dass bei Eisler die Harmonien ja auch von Goodbye Johnny so mit reingeflochten hat, von diesem Schlager.
Kannst du mal singen?
Um das populär zu machen. Goodbye Johnny. Da, 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 da. Also die ersten 8 Noten sind aus diesem Song, der so bekannt war. Hans Albers hat das auch unter anderem gesungen. Oder Marlene Dietrich. Das war so ein 30er-Jahre-Schlager. Nimm's doch nicht so schwer. Und da wird behauptet, dass Eisler das strategisch gemacht hat, damit die auch populär ist, die Hymne dann. Zu mitsingen und so.
Und so ein bisschen kitschig muss es schon sein, das gehört ja zu einer Hymne dazu, ne? Es muss so erhebend kitschig sein, ein bisschen.
Das sagte Christiane Rösinger, davor haben Sie gehört Ted Geier und Jan Werner. Zu der Frage, brauchen wir eine neue Nationalhymne? Wer komponiert die eigentlich und wie soll die eigentlich klingen? Dieses Thema hat der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow aufgeworfen, der sich eigentlich wünscht, dass da mal was verändert wird. Welche Rolle spielt die eigene Familie, die eigene Kindheit, wenn es um die politische Haltung geht oder wenn es sogar darum geht, dass Menschen rechtsextrem werden? Der Regisseur Frank Geiger hat sich in einem sehr vielschichtigen Film auf die Suche nach Antworten gemacht. Ein Kinofilm, der jetzt ins Kino kommt. Kleine Germanen heißt dieser Film. Und vielschichtig bedeutet das vor allem für die Machart. Also dieser Film besteht aus animierten Passagen, die die Geschichte des Mädchens Elsa erzählen. Eine wahre Geschichte, die aufwächst in einer rechtsextremen Familie, selbst dann dem Rechtsextremismus anhängt, später dann versucht auszusteigen. Zugleich gibt es Interviewpassagen mit Vertretern der neuen Rechten und auch noch eine Analyse von Expertinnen und Experten, die quasi aus dem Off in diesen Film hineinstrahlt. Eine große Collage. Und ich habe mich mit Frank Geiger über den Film Kleine Germanen vor der Sendung unterhalten und ihn zunächst gefragt, wieso er den Blick auf die Kindheit gewählt hat, um diese große Frage zu beantworten. Warum hängen Menschen dem Rechtsextremismus an?
Ja, weil wir, das ist eine emotionale Geschichte und das ist ein subjektives Empfinden und die Leute, die in dieser Szene agieren, tun das ja aus der Überzeugung heraus und die Kinder, die da aufwachsen, lieben ihre Eltern und empfinden das natürlich anders als der, der von außen drauf blickt. Deswegen wollten wir in der Animation das einfach rüberbringen. Wie fühlt es sich an? Wie toll ist es auch mal in so einer Familie aufzuwachsen und das abenteuerliche Leben, das sie haben, aber dass sie gleichzeitig eben indoktriniert werden und in eine ganz bestimmte politische Richtung gedrängt werden, das merkt ja ein Kind nicht.
Das große Motiv, das einem schnell klar wird, ist das Motiv der Angst. Also, dass die Kinder dann oftmals in ihren Familiengeschichten zwar einerseits ganz frei aufwachsen, oftmals aus der ländlichen Gegend kommen, viel draußen sind, sich ganz frei und ungezwungen fühlen, aber gleichzeitig wird ihnen ständig vermittelt, dass man sich wehren muss, dass Deutschland quasi kurz vor dem Zusammenbruch steht. Und das finde ich als Begründung einigermaßen nachvollziehbar, wenn man sich selber überlegt, was weiß ich, was für Kindheitsereignisse wie Tschernobyl oder saurer Regen oder so, also was in Kinderköpfen passiert, wenn man Angst kriegt, also wenn man Angst kriegt, dass irgendwie alles zusammenbricht. Dieses Angstmotiv, ist es auch für Sie das Bedeutsamste, wenn man erklären möchte, warum etwas so prägend sein kann?
Ja, richtig. Also Angst ist das zentrale Motiv. Das ist das, was die Eltern empfinden und das, was sie an ihre Kinder weitervermitteln. Sie sagen ihnen, pass auf, diese Welt ist gefährlich, du musst dich in dieser Welt durchsetzen. Die Welt ist voller Feinde, alle, die auf dich zukommen, wenn du in der Schule bist, im Kindergarten bist, die hintergehen dich, die sind gegen uns, die bedrohen unsere Welt, die ja die richtige Welt ist, die reine Art zu leben. Und da ist Angst natürlich ein zentrales Element. Und so bringt man dann die Kinder auch dazu, sich abzuschotten und auch völlig irgendwann mal nicht mehr in der Lage zu sein, da von außen Signale zu empfangen.
Was eben noch im Film vorkommt, ist, dass man so nach kurzer Zeit das Gefühl hat, dass man wirklich beim Who is Who der rechtsextremen Szene auf dem Sofa gesessen hat. Also wir sind bei Götz Kubitschek und Ellen Kosica in Schnellroda zu Gast. Es gibt Interviewsequenzen mit Sigrid Schüssler, einer Ex-NPD-Funktionärin und Interviews auch mit Ricarda Riefling. Das ist die Vorsitzende des Rings Nationaler Frauen der NPD. Dann kommt noch Martin Sellner auch ins Bild von der Identitären Bewegung. Diese Interviews zu führen, was war für Sie der Grund, mit all diesen Leuten zu sprechen und für Sie, wo liegt für Sie der Erkenntniswert aus diesen Gesprächen?
Ja, wir waren natürlich sehr neugierig. Dieses Thema zu behandeln ist ja schwierig und wir wollten einen bestimmten Gesichtspunkt behandeln, die Kindheit, die Kinder, die da aufwachsen und diese Leute, die da ja die Köpfe ihrer jeweiligen Bewegungen sind natürlich auch mal Kinder gewesen und wir wollten uns wirklich mit denen über dieses Thema Kindheit einfach unterhalten. Wie nehmen sie das wahr? Wie geben sie das an ihre Kinder weiter? Uns war natürlich klar, dass sie sich natürlich viel selber filtern werden bei den Geschichten, die sie uns erzählen. Aber wenn es dann emotional wird, dann erfährt man schon viel über diese Menschen. Wenn sie uns zum Beispiel erzählen, ich habe als Kind nur Taschengeld bekommen, wenn ich gute Noten geschrieben habe. Und wenn sie über ihre Vaterfiguren sprechen, sehr häufig, dann ist das, bringt das einen Erkenntniswert. Darüber muss man nachdenken. Und es löst natürlich bei dem Zuschauer auch das Gefühl, ach, die sind doch ganz sympathisch und vieles von dem, was die sagen, habe ich auch schon gehört und darüber kann ich nachdenken. Wenn man aber dann diesen Kinofilm, der ja ein Kinofilm ist, sich in der Länge anschaut, dann, so waren auch jetzt unsere Eindrücke bei den Vorführungen, die wir jetzt hatten, da ist auch sehr viel Diskussionsbedarf beim Publikum, dann haben wir gemerkt, die Leute fangen an, drüber nachzudenken und diese Rechten werden nicht mehr nur als die Monster wahrgenommen, die in irgendeiner seltsamen Ecke kommen, aus dem Nichts daherkommen, sondern dass da ist was passiert in der Kindheit, da hat sich was entwickelt, was jedem anderen auch so passieren könnte und nicht jeder Mensch reagiert gleich, aber dieses Gefühl kommt, glaube ich, ganz gut rüber.
Ich hatte bei diesen Interviewsequenzen immer so ein bisschen Sorge davor, dass man in so eine küchenpsychologische Gedankenwelt reingeführt wird. Also, dass man tatsächlich drauf kleben bleibt und überlegt, ach so, bei Martin Sellner ging es immer viel um Leistung auch in seiner Kindheit, oder Ellen Korsitzer erzählt, wie sicher gebunden ihre Kinder an diese Familie sind, und dass man versucht, daraus was abzuleiten. Also deswegen fragte ich nach dem Erkenntniswert, weil ich nicht so ganz genau wusste, was ich an der Stelle als Zuschauerin daraus ableiten soll. Also was mir das erklärt, außer dass ich vielleicht versuche, etwas zu verstehen und daraus eben auf so einer, ja, wie gesagt, küchenpsychologischen Ebene abzuleiten, warum dann jemand in Richtung Extremismus tendiert. Ist das nicht eine Gefahr bei diesen Porträts, die Sie da gezeichnet haben?
Ja, man muss noch den Aspekt auch beachten. Diesen Film haben wir auch gemacht, weil wir auch die Kinder im Blick hatten. Wir hatten auch Jugendliche im Blick. Und das ist eine Sache. Die andere Sache ist ja wirklich, dass man über dieses Thema an sich mal nachdenkt. Also man beobachtet das ja immer nur parteipolitisch die meiste Zeit. Unsere Intention war, die Leute hören sich das an und haben auch dann ein Gefühl dafür, was von dem höre ich Tag für Tag auch in meiner Umgebung und was von dem ist mittlerweile auch in die Mitte der Gesellschaft gerutscht. Und der normale Zuschauer ist überrascht, wenn er diesen Film sieht und denkt sich, so habe ich das jetzt noch gar nicht beobachtet. Ich habe das immer nur so mit einem Ohr gehört, ja, die Nazis, aber jetzt geht es hier nicht nur um Nazis, es geht um Menschen und es geht um Dinge, die mir jetzt über die ich nachdenken kann und die mir einleuchten.
Und geht es aber dann dem Film schon darum, ums Verstehen? Also, weil Sie haben vorhin gesagt, wir waren neugierig, was die Leute so sagen, die Sie da zu Interviews getroffen haben. Und ich glaube, diesen Verstehenssatz habe ich auch nochmal zwischendurch kurz rausgehört. Also, ja. Weil natürlich, wenn Kubitschek und Sellner und so weiter von ihrer Kindheit erzählen, gibt es natürlich keinen entlarvenden Moment in dem Fall, was sonst immer bei Interviews passiert, dass man so ein bisschen versucht oder rausfinden will, worum geht's euch denn wirklich. Wenn aber erstmal über die Kindheit gesprochen wird, gibt es natürlich viele Momente von, ja, okay, aha, gut, klingt alles auch irgendwie nachvollziehbar. Also dieser schmale Grat, also den Sie jetzt in der Perspektive nach außen beschrieben haben, wo ist rechts und wo ist die Mitte und was ragt wo rein, der gilt ja dann in dem Moment auch immer in diesen Gesprächen, wie, also auf, mit welcher Herangehensweise in diesem Fall Sie als Filmemacher begegnet man der neuen Rechten eigentlich?
Ja, diese Frage haben wir schon öfter gehört und das haben wir ja auch schon jetzt gerade sehr oft gelesen in den Zeitungen. Aber uns ging es erstmal ums Nachdenken, also die Leute zum Nachdenken bringen und die Diskussion anzustoßen, die ja tatsächlich jetzt dann auch anfängt und die auch immer in den Kinos übrigens anfängt. Es gibt immer in jedem Kino ein paar Leute, die diese Position, warum lasst ihr die Rechten reden? Das ist jetzt auch ihre Frage im Prinzip. Und warum lasst ihr sie so unkommentiert reden? In einer herkömmlichen Reportage hat man immer den Reporter, der uns das kommentiert und klarstellt. Der sagt das jetzt so und so, meint es aber so und so. Das wollten wir eben nicht machen. Es ist ja auch ein Kinofilm und es ist einen neuen Blick auf diese Dinge. Und wir wollten einfach zum Nachdenken anregen. Also wenn man mal darüber nachdenkt und wenn man die Dinge weniger auf Konflikt hin betrachtet.
Die Elsa-Geschichte ist natürlich wahnsinnig stark. Also die ist ganz eindeutig und erzählen sie die Geschichte von Anfang bis Ende. Bei den Interviews war ich eben tatsächlich so ein bisschen ratlos und zwar gar nicht, weil die Personen da auftauchten, sondern weil ich dachte, was mache ich denn jetzt damit? Was lerne ich daraus? Oder was erkenne ich jetzt an dieser großen Kindheitsfrage genau in diesen Interviews? Außer dass natürlich auf der Hand liegende, dass es viel um Tradition und viel um Werte und viel um möglichst wenig Unveränderbarkeit in der Familienstruktur zu altherkömmlichen Modellen geht.
Naja, Kindheit, das ist ja ursächlich für vieles. Also das ist ja das, was dem zugrunde liegt. Und wir sehen mittlerweile nach unserer langen Zeit, da wir das Projekt entwickelt haben, auch immer wieder andere Ansätze natürlich versucht haben, sehen wir Rechtsextremismus noch mehr als pädagogische Herausforderung, denn als parteipolitische Herausforderung.
Sagt der Regisseur Frank Geiger über seinen neuen Film Kleine Germanen und ob sie Lust haben, über den Weg in den Rechtsextremismus von der Kindheit bis heute nachzudenken, das können Sie natürlich entscheiden. Dieser Film läuft jetzt im Kino.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Filmkritikerin, Autorin und Kuratorin Christina Nord übernimmt ab August 2019 die Leitung des Berlinale Forums. Die Sektion findet seit 1971 im Rahmen der Filmfestspiele statt und zeigt junge und experimentelle Filme. Christina Nord war von 2002 bis 2015 Filmredakteurin im Kulturressort der Berliner Tageszeitung Taz und ist außerdem als Dozentin und Kuratorin tätig, zum Beispiel für die Freie Universität Berlin, das Haus der Kulturen der Welt und die Duisburger Filmwoche. Die Verantwortlichen des Forums bezeichneten Christina Nord als ideale Kandidatin, um den seit jeher experimentier- und diskursfreudigen Charakter der Sparte weiter zu schärfen und dabei neue eigene Impulse zu setzen. Der neofaschistische Verlag Alta Forte ist von Italiens wichtigster Buchmesse in Turin ausgeschlossen worden. Zur heutigen Messeeröffnung wurde der Stand nach Protesten von Holocaust-Überlebenden, Autoren und Intellektuellen wieder abgebaut. Jörg Seiselberg.
Der Chef dieses Verlags, Francesco Polacchi, hatte unter anderem mit der Aussage für Aufsehen gesorgt, er sei Faschist, das wahre Übel des Landes sei der Antifaschismus. Im Alta Forte Verlag ist aktuell das autobiografische Interview des Legerführers Salvini mit dem Titel »Ich, Matteo Salvini« erschienen. Salvini äußert sich kritisch zur Entscheidung, den Verlag von der Messe auszuschließen. Prozesse gegen Ideen und Zitat »Bücherverbrennungen«, so der Innenminister, seien hochgefährlich. Alta Forte Verleger Polacchi spricht von einem Akt der Zensur. Die Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende Halina Bierenbaum dagegen dankt den Organisatoren der Buchmesse für ihre jetzige Entscheidung.
Im autoritär regierten Singapur hat das Parlament ein Gesetz gegen Fake News verabschiedet. Mutmaßlich falsche Nachrichten zu verbreiten gilt damit künftig als Straftat, die mit bis zu 10 Jahren Haft oder einer Geldstrafe von bis zu 650.000 Euro geahndet werden kann. Menschenrechtler und Medienverbände kritisierten das Gesetz. Amnesty International teilte mit, die Regelung kriminalisiere die Redefreiheit und gebe der Regierung nahezu unbegrenzte Macht, abweichende Meinungen zu zensieren. Holger Senzel.
So müssen klassische Medien ebenso wie Internetkonzerne künftig nach staatlicher Aufforderung beanstandete Artikel entfernen oder können sogar gezwungen werden, Berichtigungshinweise zu veröffentlichen. Zu viel Demokratie schadet nur, hatte Staatsgründer Lee Kuan Yew einst postuliert, der Vater des jetzigen Premierministers. Ein Blogger, der ihn einst als grässliche Person bezeichnet hatte, landete sogar vorübergehend in der Psychiatrie.
Die Schweizer Schriftstellerin Ilma Rakusa wird mit dem Kleist-Preis 2019 ausgezeichnet. Die Dichterin, Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin aus 4 Sprachen und Kritikerin sei eine polyglotte Intellektuelle, so die Kleist-Gesellschaft in Köln. Rakusa ist die Tochter eines Slowenen und einer Ungarin. Sie wuchs in Budapest, Ljubljana, Triest und Zürich auf und hat sowohl Gedichte als auch Prosa veröffentlicht. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.
Seit gestern läuft in Berlin die Pictoplasma, ein heißgeliebtes Festival von all denjenigen, die Character Design oder Animationskunst lieben, mit Ausstellung, mit Konferenz, mit ganz viel Vernetzung untereinander. Ein internationales Festival, das immerhin schon seit 15 Jahren sich den Bildfiguren widmet, den Characters eben, vielen kleinen animierten Wesen, die uns vor allem der Internetboom der 90er Jahre beschert hat. Und in diesem Jahr präsentiert sich dieses Festival zum ersten ersten Mal im Kulturquartier Silent Green in Berlin im Wedding. Das ist ein ehemaliges Krematorium, was den Piktoplasma-Machern, glaube ich, ziemlich gut gefällt. Alexandra Mangel war da. Also erstmal zum Kuratorium, das in Wirklichkeit ein Krematorium ist.
Ein Krematorium, genau. Ja, es gefällt Ihnen sehr gut und es passt in diesem Jahr auch einfach besonders gut. Man steigt hinab in diese dunkle Betonhalle des Krematoriums und findet leuchtende Projektionen und viele verschiedene Geister, die da rumspuken. So nennen die Macher der Piktoplasma ihre Figuren ja eh gern, weil es auf diesem Festival eben im Kern darum geht, ganz einfach gestalteten Figuren, also ganz minimalistisch gemachten Wesen, Geist, Leben einzuhauchen, Animation eben. Und bislang kam das mit Vorliebe sehr einfach, handgemacht daher. Aber in diesem Jahr hat die Piktoplasma technisch aufgerüstet. Man wagt sich an diese Buzzwords, Immersion, Interaktion und Macher Peter Thaler fremdelt da spürbar.
Dazu muss man sagen, dass ich mich jahrelang, vielleicht 14 Jahre lang, habe ich mich gegen dieses Thema gesträubt. Und ich bin immer noch skeptisch. Also es geht zwar um Interaktivität, es geht um Immersion, es geht um diese virtuellen Realitäten und wie man eine Schnittstelle zwischen dem Menschen und dieser Virtualität herstellen kann. Ich persönlich halte davon aber erstmal so als Utopie nicht viel, denn ich denke, die wirkliche Interaktion, die findet immer im Kopf des Betrachters statt oder in der Seele des Betrachters. Und es hat weniger damit zu tun, dass etwas vorgegaukelt wird, sondern dass man selber investiert in etwas. Das ist die erste Ausstellung, wo ein Stromausfall komplett fatal wäre für uns. Also ohne Strom läuft hier gar nichts.
Also Peter Thaler, und schon mal eine total spannende Ausgangslage, ein Kurator, der sein eigenes Thema so kritisch sieht.
Jetzt müssen wir noch fragen, wie die Geister, die da durch diese Ausstellung spuken, das eigentlich so sehen. Aber vielleicht müsste man dazu erstmal wissen, was für Geister da denn zu erleben sind.
Also zentrale Attraktion ist sicher eine Art Arena der Hologramme. Künstler haben Hologramme gestaltet, die mitten in der dunklen Halle auf eine durchsichtige Folie projiziert werden. Die scheinen in der Dunkelheit also richtig zu schweben. Der Clou ist, dass ich mich ihnen als Besucher über einen Laufsteg nähern kann und sie dann auf mich reagieren. Was wir jetzt langsam hören, ist der Beitrag von Eleanor Kopka. Passenderweise ist das tatsächlich eine schwarz-weiße Gespensterfigur, die da erscheint. Die grummelt erstmal noch recht harmlos vor sich hin, aber dann komme ich näher. Und das Gespenst wird da nämlich so richtig wütend, das schreit mich richtig an. Und wenn ich noch näher komme, explodiert es wie so ein zorniger Sonnengott. Und wenn man vom Laufsteg springt, dann ist der Spuk vorbei. Der Effekt ist aber komplett verblüffend. Also es haut einen einfach richtig um, so von diesem Wesen angegriffen zu werden. Hinter dem Laufsteg sind übrigens Tribünen aufgebaut, sodass man anderen bei ihren Geisterbegegnungen dann auch zuschauen kann. Also das wird bestimmt ein munteres Ausprobieren, muntere Battles.
Ja, geben. Und zuschauen, wer sich wie sehr erschreckt in dem Moment, auch so wie du es jetzt beschrieben hast. Das klingt aber doch danach, als wenn die neue Technik ziemlich gefeiert wird. Also diese Skepsis vom Anfang, was wir von Peter Thaler gerade gehört haben, ist dann doch vielleicht nicht so überbordend.
Also es wird neugierig ausprobiert und faszinierend in Szene gesetzt, ja. Auch die Games-Technik ist sehr präsent. Jerome Braxton zum Beispiel, so ein Star der Szene, letztes Jahr mit dem Sundance-Preis für Animation ausgezeichnet, der nutzt so eine Xbox Kinect. Die hat man vor Jahren für Computerspiele auf den Markt gebracht. Er nutzt die hier, damit man in seine Gestalten reinschlüpfen, die bewegen kann, was auch viel Spaß macht. Aber, und dadurch gefällt mir das alles erst so richtig gut, der ganze Technikzauber wird gleichzeitig wieder entzaubert. Und zwar, so muss es hier sein, mit den ureigensten Mitteln der Animation. Zum Beispiel, bevor man in der Ausstellung zu den Hologrammen kommt, wird man erstmal durch eine ganz andere Versammlung geschickt. Das sind riesige Sperrholzplatten, bemalt in verschiedenen Pastelltönen, darauf nur zwei weiße Kreise und davor bewegen sich jeweils zwei kleine schwarze Plastikbälle. Die bewegen sich durch einen ganz simplen Mechanismus, das ist der gleiche, den braucht man für Disco-Kugeln zum Beispiel. Also simpler geht's gar nicht, kann jeder nachbauen, würde der Künstler Lukas Zanotto auch so sehen. Das Verblüffende ist, dass durch winzige Variationen jede dieser Platten ein eigenes Gesicht bekommt, ein fröhliches, ein besorgtes. Und man macht also erstmal diese Erfahrung des Belebens, dieses ganz Archaische, ohne jedes technische Shishi, und dann erst kommt der Hologrammzauber.
Die Piktoplasma-Ausstellung im Silent Green in Berlin im Wedding. Da sollte man sich also vielleicht mal umschauen. Vor allem auch, man kann auch zuhören. Ne? Vorträge gibt es auch. Also man trifft natürlich
viele. Und Screenings jeden Abend. Ganz toll. Im Babylon.
Alexandra Mangel war schon da und ist hörbar begeistert. Thema ist das Schlagwort, mit dem 2017 das Thema rechtsextremer Musik wieder in die breite Öffentlichkeit gespült wurde, wegen eines großen Festivals. 6000 Rechtsextreme feierten dieses Festival in Thüringen eben in Thema, inklusive Hitlergrüße, Sieg-Heil-Rufe und offener NS-Verherrlichung. Seitdem und auch natürlich schon davor gelang es der rechtsextremen Szene immer wieder, Konzerte zu platzieren, zu organisieren. Der Rechtsrock-Experte Jan Rabe und der Rechtsextremismus-Experte Gideon Bott, die beiden zusammen haben jetzt ein Buch rausgebracht, in dem sie sich diese Entwicklung hin zu einer etablierten neuen Musikszene genauer anschauen. Philipp Schnee hat dieses Buch gelesen. Hallo Philipp.
Hallo.
Rechtsrock ist so ein schwammiger Begriff von Bands, die mit rechten Symbolen und Erzählungen kokettieren, bis hin zu klar neonazistischen Bands. Wie kriegen die Autoren denn diesen riesigen Spagat hin?
Na, ganz einfach definitorisch. Also Rechtsrock ist für sie ganz klar nur der absolut harte Kern. Also dort, wo sich klar zur rechtsradikalen Szene bekannt wird, alle die nur in Anführungszeichen mal eine Grenzüberschreitung begehen und damit spielen. Oder Leute wie Kollega und Farid Bangs, die ja mit ihrem Song Game Change haben, den, da kann man sagen, den Holocaust auch verharmlost haben. Dieser Song würde für sie da nicht reinfallen. Auch die sogenannte Grauzone, wo mit solchen rechten Ideen gespielt wird, wo sich aber nicht eindeutig positioniert wird, würde rausfallen. Auch so Bands wie Freiwild oder Böse Onkels würden da rausfallen aus dieser Definition. Das ist erstmal ganz wichtig. Und für die Autoren ist Rechtsrock auch kein musikalischer Stil. Das ist vielleicht auch erstmal verwunderlich. Sondern alle rechtsextremen, ich sag jetzt mal dazu Pop-Erzeugnisse, definieren sie als Rechtsrock. Das heißt natürlich diese klassischen Genres wie Rock, Metal, Hardcore, die eine große Rolle spielen in der rechten Szene, aber eben auch die Liedermacher oder auch NS-Rapper würden sie als Rechtsrock bezeichnen. Also diese Definition ist keine stilistische bei denen, sondern das ist eine des ideologischen Bekenntnisses. Also die Gemeinsamkeit ist die Ideologie und nicht der musikalische Stil.
Die ewige Frage, die sicherlich auch diese Sendung hier im Deutschlandfunk Kultur schon mal gestellt hat, kann Pop rechts, rechtsextrem sein? Wie beantworten die Autoren die Frage? Vielleicht ein für alle Mal?
Also sie beantworten sie ein für alle Mal mit Ja. Denn für sie ist Rechtsrock ganz klar Popkultur, auch wenn man es häufig anders hört. Also häufig wird davon gesprochen, dass jetzt die Popkultur missbraucht wird oder dass eine bestimmte Szene, ein bestimmtes Genre unterwandert wird von den Rechten. Sie sagen nein, damit muss man leben, dass der Pop eben auch rechtsextrem sein kann. Andererseits sagen sie aber auch natürlich, die Rechten haben noch nie einen genuin rechten Popstil entwickelt. Das ist auch nichts Neues, sondern es sind immer Adaptionen, Aneignungen. Das fängt ja an bei den rechten Oi-Punk-Bands und geht dann eben weiter. Was aber ganz interessant ist, finde ich, dass sie sagen, mit diesen Adaptionen, mit diesen neuen musikalischen Stilen gibt es immer wieder auch neue ideologische Einflüsse. Sie haben da zum Beispiel ein Beispiel, wo sie dann sagen, durch den Hardcore, der ja dann auch von den Rechten adaptiert wurde als Hatecore, sind dann solche Themen stärker in die Szene gewandert wie Kapitalismuskritik und Umweltschutz. Und also das, was dann sozusagen dort über die Musik ästhetisch sich erschlossen wurde, hatte dann auch auf die rechte Szene insgesamt thematisch einen Einfluss. Das ist ganz interessant. Andererseits sagen sie aber auch, das ist auch so ein schöner Twist, dass es Hardcore-Formationen gibt, die natürlich zum Beispiel dann über veganes Essen, über Veganismus singen können, aber dass es dann Bands gibt, die in derselben Formation dann aber auch noch NS-Black-Metal spielen und da würden sie natürlich nie über Veganismus singen, sondern da ist es dann ganz typisch, genre-typisch geht es dann eben um nordische Mythik, Überlegenheitsfantasien und so weiter, ähnlich bei den Liedermachern, die dann eben sich meistens relativ offen, ganz klar zu diesem soldatischen Ideal, zur NS-Verherrlichung, SS-Verherrlichung und so weiter bekennen.
Also wenn man mal so musikkritisch drauf guckt, könnte man sich vielleicht rausnehmen zu sagen, dass Rechtsrock selten hohe Kunst ist, aber wie ernst sollte man Rechtsrock nehmen? Also natürlich schreiben zwei Leute darüber ein Buch, weil man ihn offenbar ernst nehmen muss, deswegen ist vielleicht die Frage, wie ernst, was sagen die Autoren an der Stelle?
Na, natürlich muss man ihn sehr, sehr ernst nehmen aus ihrer Sicht, weil er sehr wichtig ist für die Szene an sich, also für die Selbstverständigung der Szene, weil sie eben für die Szene eine Erlebniswelt bietet, in der man so nach und nach, so nebenbei die Ideologie reingeträufelt bekommt und weil eben diese Konzerte, häufig sind ja auch clandestin organisiert, wie so eine Schnitzeljagd, ist natürlich ein großes Erlebnis, das irgendwie zusammenschweißt, das identitätsstiftend ist. Und das fand ich auch ganz interessant, sie sagen auch, der Rechtsrock ist jetzt weniger eine Einstiegsdroge mehr, nicht mehr so jugendkulturell, wo man Anschluss finden kann, relativ leicht, sondern es ist ja ein Rückzugsraum. Das heißt, dass in den Räumen dieser Subkultur, bei Konzerten, da kann man wirklich noch richtig Hardcore-Neonazi sein. Viel expliziter, als man das bei anderen Szeneveranstaltungen sein kann. Auch viel expliziter als bei einschlägigen Demonstrationen, wo man ja aufpassen muss, wo man vielleicht auch noch ein breiteres Bündnis hat mit bis hin ins rechtskonservative oder rechtspopulistische Lager. Nein, in diesen Musikszenen, bei Konzerten und so weiter, da kann man wirklich noch richtig NS-Verherrlichung betreiben, mit bis hin zum, ich sag's jetzt mal, Blatt-Abhitlern dann so.
Rechtsrock ernst nehmen ist als wichtiges Bindemittel der rechtsextremen Szene. Ist es das, was man aus dem Buch vor allem mitnehmen kann?
Ja, ich würde sagen, das ist vor allem der Punkt, dass es ein wichtiges Bindemittel der Szene ist. Es ist natürlich einerseits wichtig für die Identitätsstiftung, es ist wichtig, weil es sozusagen auch kommerziell wichtig ist für die Szene, durch die ganzen Labels, durch die ganzen Plattenverkäufe, das geht aber ein bisschen zu Kleidungsmarken, Merchandising, mit dem dann die Szene Geld verdienen kann, dafür ist es extrem wichtig. Und was man auf jeden Fall nicht vergessen darf, die Musikszene ist auch insgesamt für die Vernetzung der Szene wichtig. Das heißt, über die Musik vernetzen sich auch Militante bis hin zu rechtsterroristischen Strukturen. Das hat man ja auch zuletzt beim NSU gesehen, der auch maßgeblich mit von aus der Rechtsrock-Netzwerken unterstützende Szene unterstützt wurde.
Rechtsrock, Aufstieg und Wandel neonazistischer Jugendkultur am Beispiel Brandenburg. Das Beispiel Brandenburg haben wir jetzt ausgelassen in unserer Besprechung, aber auf jeden Fall zumindest nochmal auf das große Thema oder die These dieses Buches geschaut. Und zwar mit Philipp Schnee. Vielen Dank. Und ach so, das Buch ist von Gideon Botsch und Jan Rabe und Christoph Schulze, die sind die Herausgeber. Das sollte man vielleicht an der Stelle auf jeden Fall noch sagen.